Was heißt Glaube? In Wikipedia steht ein Begriff, der, sag ich mal, aus der Welt kommt, der Glaube, auch Vertrauen oder Zutrauen genannt, im Kontext religiöser Überzeugungen, ist eine Grundhaltung des Vertrauens in die Lehre einer Religion und der mit ihren verbundenen Personen. Im Gegensatz zum Wissen gründet die Wahrheitsvermutung eines Glaubens nicht auf Logik und Einsicht, sondern allein auf den Aussagen von Autoritäten. Das war das Allgemeine, und jetzt gibt es hier nochmal einen Absatz zum christlichen Glauben. Gemeinsam ist allen christlichen Strömungen der Glaube, dass alles Seiende durch Gott geschaffen wurde und im Dasein gehalten wird. Zentral im christlichen Glauben ist die Bejahung Gottes und seiner Autorität. Der Glaubensinhalt wird in der Dogmatik und im christlichen Glaubensbekenntnissen festgehalten, deren Glaubensinhalte sich in einigen Punkten unterscheiden. Der kürzeste und frühchristliche Bekenntnis, das im Neuen Testament oft wiederholt ist, lautet: Jesus ist der Herr. Und da kommt das Wort Kyrios vor, und im Zusammenhang mit dem Römischen Reich war das ein strittiges Wort, weil, und das schreibt auch Wikipedia, dieses Bekenntnis hatte im Römischen Reich, in dem der Kaiser mit Kyrios bezeichnet wurde, auch eine politische Bedeutung. Bekannten sich Christen in der Zeit der Christenverfolgung im Römischen Reich nicht zum Kaiser als Gott, indem sie ihn Kyrios nannten, wie man es von ihnen verlangte, dann lieferte sie das dem sicheren Tod aus. Zum Beispiel verweigerte Polycarp von Smyrna dieses Bekenntnis und zog das Martyrium vor. Das Bekenntnis zu Jesus Christus hatte so nicht selten den Rang eines endgültigen, nicht zu überbietenden Glaubenszeugnis. Heute ist es in unserem Umfeld vielleicht nicht gefährlich, Jesus als den Herrn zu bezeichnen, aber auch in Teilen dieser Welt kann das schwierig werden und auch bis hin zum Tod führen, sag nur Stichwort Nordkorea, wo sich auch der Führer mehr oder weniger als Gott ansprechen lässt. Glaubensbekenntnisse im christlichen Umfeld gibt es bei den Lutheranern, bei den reformierten Lutheranern, Taufbekenntnisse von Baptisten, Bekenntnisse von Mennoniten, Adventisten, Methodisten und viele mehr. Auch da ist nicht immer alles gleich, und auch da gibt es Nuancen und tatsächlich unterschiedliche Aussagen, was zählt. Und wir wollen uns an die Glaubensbekenntnisse, die wir in der Bibel finden, halten. Und das, was ich heute hier versuche vorzutragen, ist mehr eine Zitatensammlung denn eine Predigt. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, das mal auszuführen und zu sagen. Glaubensbekenntnisse in der Bibel. Auf die Frage von Jesus: Was glaubt ihr, wer ich bin? Antwortet Petrus in Matthäus 16, Vers 16. Da steht: Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und wir wissen aus der Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern, dass die oftmals und lang auf dem Schlauch gestanden haben. Und unterschiedlichste Ansichten hatten, wer der Jesus eigentlich wirklich ist. Und ich denke mal, hier bringt der Petrus das auf den Punkt. Das hat 16 Kapitel in Matthäus gedauert. Aber es gab auch Bekenntnisse von Personen im Zusammenhang mit dem Wirken Jesu. Und da finden wir in Johannes 11, Vers 23 bis 27, das ist die Geschichte vom Lazarus und die Martha, die kommt dazu der Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist. Da steht ab Vers 23, dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Martha bei der Auferstehung am letzten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete sie, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Interessanterweise sagt sie, kommen soll und nicht gekommen ist. Also ist auch noch nicht ganz begriffen, um was es geht. Aber hier merken wir, kommt immer wieder der Begriff Glaube vor, ja? Wo Leute einer Überzeugung anhängen und Glauben, auf den Glauben ihr Leben anfangen zu gründen. Und eine interessante Stelle beschreibt die Bibel oder schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs, und zwar im Hebräer 11, Vers 1. Da ist eine Definition, was Glaube ist. Da steht, es ist aber der Glaube eine Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir kommen später da nochmal drauf zurück. In dem Liedtext ist der Chorus im Glauben leben, nicht im Schauen. Von daher passt dieser Vers hier in Hebräer oder aus Hebräer wunderbar dazu, zu diesem Lied. Im zweiten Korintherbrief schreibt der Paulus, 2. Korinther 5, 6 bis 8, deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Hier wird aus Glauben Zuversicht auf ein Leben mit Christus in der Ewigkeit. Was heißt Glauben im Leben? Das sind unterschiedliche Verskategorien, die ich jetzt aufführen möchte. Und zwar ist das einmal, was Menschen mit Jesus erlebt haben, was Jesus dazu sagt. In Johannes 3,16, den Vers kennt, denke ich, ziemlich jeder, da steht, denn also hat Gott die Welt, also Jesus sagt es im Verlauf eines Gesprächs, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und auch im Johannes wird berichtet von Jesus, da sagt er, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das sind nur zwei Verheißungen, die ich jetzt aufgeführt habe für ein Leben im Glauben. Auch hier geht der Blick über den Glauben hinaus in die Ewigkeit. In Matthäus 27, da geht es darum, was Glauben bewirken kann. Matthäus 9, Vers 27 bis 30. So. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde und riefen, hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. So wie er zu Hause angelangt war, traten sie näher. Er fragte sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Da konnten sie sehen. Hier führt der Glaube und das Vertrauen hin zu einer Heilung. Und in Johannes 20, Vers 27 bis 29, Da begegnet Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern und der Thomas, der nicht geglaubt hat, dass der Herr auferstanden war, der begegnet ihm jetzt und da steht Folgendes. Da wandte er sich zu Thomas, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Also hier wird beides gezeigt. Einmal ein Glaube auf das Schauen hin, wo der Thomas vor Augen geführt kriegt, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dass es Jesus ist, der da steht. Aber der Herr Jesus sagt, glücklich sind die, die glauben, ohne zu schauen, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Das soll uns auch ermutigen. Und wir haben ja, sage ich mal, im Zusammenhang mit der Fürbitte einige Dinge aufgezählt und gehört, wo es darum geht, ja, Vertrauen zu glauben, dass Gott Dinge wenden kann, dass er Situationen löst, von denen wir denken, das geht jetzt nicht weiter. Stichwort, der Viktor, ja, der mit einer Patientin zu kämpfen hat, die eigentlich ja, gar nicht handeln kann und trotzdem wird die Situation gelöst. Ja. Und ja, wir haben selbst Dinge erlebt, der eine oder andere, wo sich Situationen verändert haben, die wir nicht für möglich gehalten haben. Wir haben auch natürlich Dinge erlebt, wo sich nach unserem ja, Dafürhalten Dinge nicht gewendet haben. Das werden wir einmal erfahren in der Ewigkeit, warum das so ist. Aber trotzdem ist es wichtig, dieses Vertrauen, diesen vertrauenden Glauben einzuüben und durchzuhalten. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ja. Aber auch die Apostel erleben oder kommen in Situationen, wo es um das Glauben geht. Und da ist eine Geschichte in der Apostelgeschichte 3, ganz am Anfang vom Wirken der Apostel. Da machen sich Petrus und Johannes auf den Weg zum Tempel. Und auf ihrem Weg begegnen sie einem Gelähmten und der saß da eigentlich, um ja, Geld zu sammeln, wurde da immer wieder hingetragen und das war seine Beschäftigung. Und der Petrus sagt, Gold und Silber habe ich keins, aber was ich habe, das ist ja, die Kraft Gottes. Und die Hoffnung, dass er Dinge wenden kann, das sind jetzt meine Worte, das ist jetzt kein ordentliches Zitat, aber so hat sich das verhalten und er betet für den Mann und fragt, glaubst du, dass ich dir helfen kann, dass Gott dir helfen kann? Und er sagt ja und er kann sich aufrichten und kann wieder gehen und latscht den ganzen Tag jetzt hinterher, ja, weil er so froh ist, dass ihm geholfen wurde. Und es führt natürlich zu einer Unruhe, weil jeder kannte den. Der hat jahrelang gesessen, jetzt kann er auf einmal laufen und erzählt alles von einem Wunder, von einem Wunder. Und da steht dann ab Apostelgeschichte 3, Vers 16. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Also hier wirkt oder bewirkt der Glaube an die von Christus verliehene Kraft die Heilung. Der Gelähmte vertraut im Glauben darauf. Und der Paulus tut an verschiedenen Stellen in seinen Briefen auf den Glauben hinweisen. So in der im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, 4 und 5. Was meine Verkündigung kennzeichnet, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Hier weist Paulus darauf hin, dass es allein auf die Wirkung von Gottes Geist ankommt, den Glauben in uns zu bewirken und das Vertrauen auf Gottes Kraft zu bewirken. Das heißt, wir müssen lernen, dem Geist Gottes Raum zu geben in unserem Leben, damit sich seine Kraft auch entfalten kann. Genau. Und dann geht es weiter, Galater 2, 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Was für ein Trost ist es, diesen Verse zu lesen. Es kommt nicht darauf an, was wir leisten. Es kommt nicht darauf an, was wir bewirken. Es kommt auf unseren Glauben an, der uns befreit von unserer Schuld. Das feiern wir jeden Sonntagmorgen hier in der Mahlfeier, wenn wir uns daran erinnern, was das Opfer vom Herrn Jesus für uns bedeutet. Und das ist eine Willensentscheidung, kein Werk, keine Leistung von irgendwelchen Dingen, sondern allein der Glaube an dieses Gnadengeschenk, der macht uns vor Gott gerecht. Und es geht weiter, Galater 3, 24 bis 26. So führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher. Denn durch den Glauben an Christus Jesus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Wir sind befreit von der Verpflichtung, das Gesetz zu erfüllen, weil wir es gar nicht könnten. Und indem wir das Gnadengeschenk der Vergebung unserer Schuld im Glauben annehmen, sind wir befreit, das Gesetz erfüllen zu müssen. Also unser Glaube befreit uns von diesem Versuch, Gesetze zu erfüllen. Paulus schreibt weiter in Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk. Niemand soll damit angeben können. Zusammengefasst, nur aufgrund unseres Glaubens erhalten wir das Gnadengeschenk der Vergebung. Und wie schwer wir uns tun mit Geschenken, vielleicht nicht jeder, aber doch viele sind berührt, wenn sie ein Geschenk bekommen. Also so eine kleine Anekdote von meiner Großmutter Magda Jung. Die hat immer überlegt, wenn sie ein Geschenk bekam, was schenke ich dem wieder? Das muss einen bestimmten Wert haben, sonst geht das Ganze schief. So. Und es gibt Kulturen, und ich glaube, in Japan ist das ähnlich. Da musst du immer das Geschenk übertreffen beim nächsten Mal. Was für eine Last. Also ich habe schon Probleme, Wünsche zu äußern, aber Ideen zu finden für Geschenke, das ist nicht so einfach. Und ein Geschenk annehmen, wie gesagt, kann nicht jeder. Aber wir sind beschenkt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und Paulus schreibt weiter im Kolosser 1, Vers 23. Das ist so, wenn ihr wirklich im Glauben festgegründet bleibt und euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums abbringen lasst, von der Freudenbotschaft, die ihr gehört habt und die in der ganzen Welt gepredigt wird. Paulus fordert hier auf, unsere Hoffnung, unser Vertrauen, unsere Zuversicht auf das Fundament unseres Glaubens zu setzen, auf Gottes Wort und seine Zusagen. Und nicht nur das, wir sind auch aufgefordert, das weiterzusagen anderen Menschen, die von Gott, von Jesus und von seinem Erlösungswerk noch nichts gehört haben, ja, ihnen das zu bezeugen. Genau. Jetzt wollte ich nochmal auf den Hebräerbrief zurückkommen. Der Hebräerbrief, das ist so ja, ein Stück Bibel, wo man nicht weiß, von wem ist es verfasst, wo man nicht genau weiß, an wen ist es geschrieben. Es gibt so für die Adressaten kleine Hinweise. Im Kapitel 10, da schreibt der Verfasser von Verfolgung, was auf eine Gemeinde von Judenchristen hindeutet. Aber so ganz klar ist es nicht, weder der Verfasser noch die Gemeinde oder die Gruppe, die diesen Brief erhalten hat. Mit seinem Brief an die Hebräer will der Verfasser die Geschwister ermutigen, im Glauben festzuhalten. Er beschreibt Kapitel für Kapitel den Weg des Glaubens. Und da gibt es, hab so eine Gruppenbibel, gibt es so eine Zusammenfassung von den Kapiteln, für jedes Kapitel so eine Überschrift. Und das geht dann chronologisch. Christus regiert als Sohn Gottes, Christus der Weg zu Gott, Christus höher als Mose, Ruhe für das Volk, Christus der Hohepriester, im Glauben erwachsen werden, Christus der Hohepriester des neuen Bundes, Christus Vermittler des neuen Bundes, das Lamm Gottes, an der Hoffnung festhalten. Dann werden uns Vorbilder des Glaubens aufgeführt. Dann erklärt, wie es sich verhält, Gott und Leid. Und dann die Aufforderung aus Glauben zu leben. Und das Kapitel 11, es war mir vor Augen, auch durch das Lied und auch durch diesen Vers zum einen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und zum anderen gefällt mir dieses Kapitel, weil so eine Aufzählung ist von Glaubenshelden. Ja, das ist so, wie so ein kleiner so eine kleine Zusammenfassung des Alten Testaments. Diese Menschen haben ganz unterschiedliche Situationen erlebt, in denen sie ihren Glauben, ja, in denen sie an ihrem Glauben festgehalten haben. Die Aufzählung ist beeindruckend und der Verfasser selbst schreibt, dass sie unvollständig ist, weil sonst der Platz nicht gelangt hätte. Ich weiß nicht, ob die Papiermangel hatten, aber ja, er pickt da aber viele Persönlichkeiten heraus, von denen wir auch alle schon gehört haben. Da ist einmal der Noah, ja, da steht in Kapitel 11, Vers 7, wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Also der Noah kriegt den Auftrag, eine Arche zu bauen in einer Ecke der Welt, wo kein Mensch denkt, dass da jemals Wasser hinkommt. Also Wasser in der Menge, dass diese Arche auch schwimmt. Aber er glaubt an die Anweisung Gottes und wird so ein Zeugnis für Gott. hat auch seine Schwächen gehabt, auch nur ein Mensch, aber in dem Punkt, ja, beweist er Treue und seinen Glauben. Und dann wird hier vom Abraham gesprochen, auch nur bruchstückhaft, aber da steht unter anderem, wie kam es, dass Abraham den Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Und dann geht es an andere Stellen weiter. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war der Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist und auch handelt. Und auch da wissen wir, ist nur ein Teil der Geschichte, auch der Abraham dachte, er könnte ja irgendwie das Schicksal lenken. Und es ist nicht alles rund gelaufen, aber grundsätzlich hat er geglaubt und vertraut. Und dann steht noch einmal, um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatte denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hat, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund war sein Glaube. Auch da war ein Glaube aktiv, für uns unvorstellbar. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch in die Situation reinversetzen könntet, euer Kind zu opfern, jemanden, den ihr liebt, zu opfern, auf dem eine Verheißung vielleicht auch noch war und bis zum Äußersten darauf zu vertrauen, dass Gott handelt und dann auch gehandelt hat. Und dann wird hier unter anderem auch noch Mose erwähnt. Seine Lebensgeschichte beginnt schon kurz nach der Geburt mit dem Glauben seiner Eltern, die ihn nach einer Weile ausgesetzt haben in einem Korb auf dem Nil. Auch Glaubensschritte. Und das Leben von Mose, ja, prägen viele Glaubensschritte. Er verlässt den Palast des Pharaos, führt das Volk aus Ägypten bis zum gelobten Land mit allen Herausforderungen, die das mit sich brachte. Alles aus seinem Glauben, dem Vertrauen auf Gott. Auch der Mose war nicht frei von Fehlern, auch seine Biografie war sehr bewegt. Ja, und letztendlich führte er das Volk zwar bis zum gelobten Land, aber er selbst durfte nicht in das gelobte Land. Aber trotzdem wurde er Freund Gottes genannt und war einer der wenigen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Er hat zwar danach gestrahlt, wie, keine Ahnung, es muss enorm gewesen sein, aber er war einer der wenigen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Ja, es gibt noch jede Menge Glaubenshelden, die hier aufgeführt sind. Und im Grunde, so habe ich das zumindest empfunden, ist der Hebräerbrief eine einzige Predigt. Ja, eine lange Predigt, aber sehr verständlich wird da aufgeführt, was es heißt, Nachfolger vom Herrn Jesus zu sein und mit den Begründungen und Beispielen hier im Kapitel 11. Ich kann euch ermuntern, vielleicht euch das mal vorzunehmen, den Hebräerbrief am Stück zu lesen oder in einem kurzen Zeitraum und da auch drüber zu staunen, wie gut dort das Leben als Nachfolger beschrieben wird. Was können wir für unseren Alltag und unser Glaubens, Leben mitnehmen. Wie vorhin schon erwähnt, gibt so viele Herausforderungen, Gebetsanliegen, nenne ich jetzt mal Herausforderungen, Glaubensherausforderungen, wo wir für uns, aber auch für unsere Geschwister eintreten können. Also wir dürfen darüber nachdenken, wer uns in unserer Nachfolge unterstützt, wer ist vielleicht uns zum Vorbild geworden in unserer Nachfolge, zum Glaubensheld. Wo können wir selbst Vorbild sein, um anderen Mut zu machen, den Glauben nicht zu verlieren, sondern festzuhalten an der Nachfolge, am Glauben. Wo können wir fördern und unterstützen? Das dürfen wir uns immer wieder neu fragen, dürfen wir im Gebet vor Gott bringen und uns da Wegweisung holen. Wir können uns auch selbst ermutigen, einmal durch die Bibel selbstverständlich, aber auch, was mir auch aufgefallen oder was ich zum Teil gemacht habe, ist das Lesen von Biografien, von nicht nur Glaubenshelden in der Bibel, sondern auch über die Zeit von Menschen, die viel mit Gott erlebt haben und die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Und nur als Beispiel, es gibt so eine Bücherserie, die nennt sich Helden des Glaubens. Das hat der Michael Kotsch hat diese Bücher geschrieben. Mittlerweile, habe ich gestern noch festgestellt, gibt es schon 4 Bände davon. Ich bin erst bei Band 2, also da gibt es noch Nachholbedarf. Das sind Kurzbiografien, also nicht pro Person ein ganzes Buch, nur 10-12 Seiten, aber die fassen das Wesentliche zusammen. Man kann nur staunen, was Gott in anderer Leben bewirkt hat. Ja. Also absolut lesenswert und recht einfach zu besorgen. Genau. Dann möchte ich, bevor wir, klappt das vielleicht jetzt mit dem Lied? Nicht? Ja, okay. Bevor wir das starten, möchte ich noch einen abschließenden Vers lesen und der steht in Kolosser 2, Vers 7. Seid in ihm verwurzelt und auf ihm gegründet, steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. Amen. Ja, Jesus, das wollen wir von dir erbitten, Herr, dass wir immer diese Zuversicht behalten, dieses Vertrauen auf deine Zusagen und deine Verheißungen, dass wir im Glauben leben und noch nicht im Schauen, Herr. Wir bitten, um deinen Segen und danken dir für deine Gnade. Amen.